Ein ziemlich wiederholendes Narrativ hier in dieser Show ist ja, dass Fans zu Professionals werden oder Professionals zu Fans werden. Und es ist ja auch immer wieder die eigene Origin Story, wie ich in diese Branche gekommen bin und warum ich so gerne in dieser Branche arbeite. Und ich bin natürlich nicht alleine. Wir haben ja immer mal wieder hier Leute vorgestellt, die in der Branche vielleicht mal als Fan irgendwie angefangen haben, für einen einzelnen Freizeitpark oder vielleicht auch sehr aktiv in einem Verband gewesen sind. Und darum wollen wir uns heute nochmal so ein bisschen drehen, denn das ist auch zentraler Punkt meines Gastes, der auch so einen großen Fanschwerpunkt hat. Erst aber einmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Wenn ihr zum allerersten Mal hier auf diesem Kanal sein solltet, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde euch doch direkt mal bitten, um diesen Podcast zu unterstützen und natürlich um euch auch selber eine kleine Gedankenstütze zu geben, damit ihr keine weitere Folge verpasst, diesen Podcast zu abonnieren, zu folgen, subscriben in dem Podcast-Player eurer Wahl. Und natürlich auch könnt ihr mir hier ein bisschen Kritik hinterlassen, euch einfach mal eine Bewertung gönnen, also mir eine gönnen, so rum eher, naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Gerade auf Spotify und auf iTunes, wenn ihr mich da bewerten würdet, das würde dem Podcast ungemein helfen. Back to topic. Fans, Vereinigung, ich selber habe ja so einen Ursprung aus verschiedenen Freizeitparkforen. Da gab es ja im Endeffekt echt nur zwei sehr große Foren, zumindest zu meiner Zeit. Das war dann einmal onride.de und freizeitparkweb.de, das gelbe und das blaue Forum, wie man dann immer so schön gesagt hat. Und die Situation ist jetzt folgendermaßen, dass es nicht nur diese beiden Sachen gibt, sondern es gibt natürlich auch eine Fangruppierung, und zwar eine sehr offizielle, nämlich einen Verein. Und zwar ist es der FKF.ev, Freundes Kreis, Kirmes und Freizeitparks. Und daraus haben sich ganz, ganz viele Leute irgendwann mal herauskristallisiert und sind irgendwie so ihrer Wege gegangen und sind heute sogar noch in der Branche, teilweise sogar in richtig krassen Positionen, in richtig großen Freizeitparks. Und einen dieser Fans, der wirklich von, naja, von der Geburtsstunde, würde ich mal fast sagen, Fan gewesen ist und auch immer wieder betont, wie wichtig ihm auch das ist, diese Begeisterung zu haben. Das ist heute der Sascha Bulle. Das ist mein Gast heute hier in diesem Podcast und wir haben das Ganze wieder remote aufgezeichnet. Es war mir auch eine große Freude, mit Sascha zu sprechen, denn wir haben immer mal wieder schon uns ausgetauscht und angeteasert, dass wir uns doch mal ein bisschen unterhalten wollen. Die Frage war immer nur, auf welchem Level wir uns da begegnen und wir wollen heute mal so ein bisschen von Sascha erfahren. Wie ist denn so sein Weg in die Professionalität gekommen und was macht er eigentlich alles? Denn Sascha hat ein Feld, was viele recht langjährige Fans, die mittlerweile professionell sind, für sich entdeckt, nämlich das Thema Vertrieb. Das heißt, er ist für einige Firmen da draußen im Bereich Sales unterwegs und versucht, die Attraktionen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und eine Attraktion, die er ziemlich gut unter die Leute gebracht hat, ist zusammen mit ABC Rides der Wild Swing, diese etwas größere Schaukel oder etwas kleineren Topspin für Familien, wie man möchte. aber das wird euch jetzt, ich bin schon wieder voll drin, Leute. Das soll euch Sascha einfach mal selber erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß im Interview.
Witzig, wenn du die Brille putzt, sind die Gläser weg. Die werden rausgeschnitten. Du putzt also irgendwie
Oh
nichts.
ja, ich putze ins Nichts. Aber ist Nichtsputzen nicht sogar die beste Art von Putzen?
Würde meine Frau, glaube ich, anders sagen.
Aber zum Thema Putzen, da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema. Du hast ja ziemlich aufgeräumt in der Branche, kann man fast sagen. Weil,
Aufgeräumt.
liebe, ja, also, was heißt aufgeräumt? Bist du ein aufgeräumter Typ? Gut, dann sind wir schon mal zwei. Also, ihr hört jetzt gerade da draußen schon eine Stimme und der eine oder andere hat diese Stimme vielleicht schon mal gehört und hat vielleicht sogar ein Gesicht dazu. Falls nicht, werden wir das heute ändern, denn ich habe hier heute einen ganz spannenden Gast hier im Podcast, der schon lange in der Branche unterwegs ist, der vor allem auch ähnlich wie ich und wie viele andere da draußen eigentlich einen ganz anderen Background haben, aber irgendwie dann den Step in diese Branche geschafft haben. Und zwar habe ich heute zu Gast Sascha Budde. Hallo Sascha.
Hallo Stefan.
Ich sehe bei dir im Hintergrund, du hast so ein schönes Bild als Hintergrund, einen riesengroßen Berg. Hat der irgendwie eine Bewandtnis?
Ja, der Berg hat mein Leben verändert. Vielleicht nicht dieser Berg, aber generell seit Corona hat sich viel, viel bei mir getan. Vielleicht erstmal da draußen. Stefan hat mich vorgestellt, Sascha Budde. Bin jetzt seit über 30 Jahren in der Branche, seit 25 Jahren tätig und mein Leben hat durchaus eine Wendung genommen nach Corona und heute, viele wissen es, bin ich für die Firma Art Engineering im europäischen Vertrieb tätig und habe sehr, sehr viel Spaß daran.
Das sieht man dir an. Man sieht dich selten ohne irgendwie ein Mikrofon in der Hand und irgendwo Stimmung machend. Aber lass uns doch mal in die Vergangenheit hüpfen und in den jungen Sascha Budde mal reinschauen, der
Eieiei.
irgendwie was mit Freizeitparks zu tun hat. Denn du bist ja, das habe ich ja gerade schon so mit einem Halbsatz erwähnt, auch eigentlich eher so ein Fan. Also du bist ja viel unterwegs gewesen, hast viel gesehen. Wie kam deine Leidenschaft zum Thema Freizeitparks zustande?
Ja, jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich selber mal geguckt, okay, wie kam es, was waren so meine ersten Berührungspunkte? Groß geworden bin ich im Sauerland und auch lange mit Erik drüber gesprochen. Grüße an Erik. Panoramapark war, glaube ich, mein erster Freizeitpark, den ich als kleiner Bub mit 5 oder 6 besucht habe. Daneben noch die Karl-May-Festspiele, vielleicht noch ein bisschen Fort Fun. Und wo ich mich auch immer noch super dran erinnern kann, ist Papier hier, Papier hier. An den guten Efteling. Entschuldigung. Und das waren so als Kind und Bub eigentlich so, ja, die ersten Freizeitparkbesuche. Da natürlich mit 5 oder 10 Jahren noch nicht so, dass ich sagen kann, okay, da geht jetzt die Reise hin. Aber was mich auch immer sehr fasziniert hat und wo ich sehr viel Energie reingesteckt habe, ist, wenn bei uns Jahrmarkt oder Kirmes war, da war ich dann schon 5 Tage vorher oder 6 Tage vorher auf dem Platz, habe diesen großen Zettel gesucht, wo denn stand, okay, was wird denn dieses Jahr ausgestellt oder was kann ich denn dieses Jahr fahren? Und ich kann mich dann daran erinnern, dass in meiner Heimatstadt Meinerzhagen im Sauerland damals vom Schausteller Bonner der erste Breakdance installiert worden ist. Ob es jetzt der allererste war oder nur vom Bonner, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein großer, großer Hype damals. Und ja, den bin ich dann natürlich auch mit Leidenschaft gefahren und habe natürlich in meinem Kopf ihn auch weiterentwickelt und habe dann, ich vermute mal, ich war 12 oder so, ein paar Pläne gemacht und habe die auch der Firma Hus zur Verfügung gestellt. Und habe auch eine ganz liebe Antwort von Hus bekommen und dass sie selber schon viele Pläne haben, diesen Breakdance weiterzuentwickeln. Und er wurde dann ja auch weiterentwickelt. Ja, ich habe jetzt mit Lars ein paar Mal gesprochen und er sollte doch mal recherchieren, ob er diesen Brief von mir damals noch findet. Aber auf jeden Fall ist es mir in Erinnerung geblieben, ich damals, und das fand ich total toll, auch heute im Nachgang. Ich habe ein wunderschönes Schreiben von Hus bekommen. Ich habe das aktuelle, damalige Prospekt von Hus bekommen. Und ich habe mich einfach total abgeholt gefühlt. Und das war mit Sicherheit ja so ein erster Schritt in die Branche, der eine gewisse Nachhaltigkeit hatte bei mir.
Ja, krass, ich finde das total spannend, aus zwei Perspektiven. Die erste Sache ist dieses, man hat eigene Ideen und man will die irgendwie so da reinbringen. Und da fällt mir direkt ein, das Interview, was ich mit Frédéric Pastuzac gemacht
Ja,
habe,
habe
für
ich
den
gehört.
anderen Kanal, der halt auch so eine ähnliche Geschichte hat. Der hat so Roland Mack im Europapark hingerannt ist und gesagt, hallo, ich habe mir auf dem Parkplan mal rumgemalt. Guck mal, wir können doch dies und das machen. Ist die Hemmschwelle als junger Mensch geringer, so Leute anzusprechen oder so Parks oder Hersteller, weil ich kann mir vorstellen, weil heutzutage, also ich kenne das so in meinem Erwachsenenleben jetzt so, bin eher so der Zurückhaltende. Ich würde jetzt nicht wahllos allen Leuten sagen, hier, ich habe eine geile Idee und schau mal da und so weiter und so fort. Ist das ein Vorteil, dass man als Jugendlicher oder junger Mensch direkter sein kann?
Das glaube ich schon. Aber es ist halt super wertvoll, wenn man das auch sein ganzes Leben lang durchhält. Ich selber habe dann irgendwann, so wie du auch, war ich eher mehr der zurückhaltende Typ und habe einfach diese, für mich, diese großen Menschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf der Messe in Wien war und hatte ein Gespräch mit Christian von Elverfeld von Mackreiz. Und ich hatte echt Bammel, ja. Ich war nervös davor. Aber am Ende macht es eigentlich genau das aus. Seid nicht nervös da draußen, sondern geht auf die Leute zu. Ich bekomme heute auch für Art Engineering sehr, sehr viele Anfragen und das finde ich total cool und das finde ich genau richtig. Zeigt euch, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Bock habt, in der Branche zu arbeiten, dann macht das und nur so könnt ihr draußen groß werden. Und ich finde das total wertvoll, dass diese Emotionen, die die Leute mitbringen, für diese Branche zu arbeiten, einfach auch aufgegriffen wird und dann in positive Energienprojekte umgesetzt werden kann. Davon lebt die Branche.
Absolut, da stimme ich dir bei.
Ja.
Und
Ich
die
nehme mal so einen
andere.
Hustenbonbon, damit ich hier vielleicht nicht ganz so viel huste. Letzte Woche
Um,
war noch ein bisschen hart.
das glaube ich, es ist halt, also, um das einzuordnen, wir nehmen jetzt so kurz vor Weihnachten, also unmittelbar vor Weihnachten auf, kann man sagen. Ich habe jetzt auch eine der ekelhaftesten Erkältungen hinter mir und ich habe auch immer noch die Nase zu, immer noch den Hals dicht. Es will auch einfach nicht weg.
Es
Es
will nicht weg.
ist,
Ich habe auch
ja.
letzte Woche mit 40 Fieber im Bett gelegen.
Ach,
Es ist
ätzend.
Hölle. Aber gut.
Ja. Aber gut, wir
Auch da kommen wir
sind.
durch.
Jetzt kann man das wieder so schön positiv drehen, ne? Ja, wenn Fieber ist, dann arbeitet der Körper ja. Das heißt, es wird danach ja besser. So.
Genau.
Ja.
So ist es.
Das muss ich jetzt mit Kleinkind auch neu lernen, nochmal das ganze Thema.
Ja.
Du hast gerade auch nochmal das Thema Kirmes erwähnt und ich finde das total cool, was oft auch in solchen Biografien oder in seiner eigenen Geschichte, wenn man das so einordnet, hat das Thema Kirmes immer noch einen besonderen Stellenwert, weil Freizeitparks werden zwar auch immer mit erwähnt, klar, du hast jetzt ja gerade deine Homeparks erwähnt, ich erwähne auch meine Homeparks dann direkt immer mit, aber dann komme ich direkt immer zum Thema Kirmes auch und bleib dann da irgendwie hängen. Ist für dich das Thema Kirmes spannender und interessanter, dass du auch da irgendwie mehr Neugierde reingesteckt hast im Gegensatz zu den Freizeitparks, die man halt besucht, weil sie da sind und die Kirmes, dass sie halt
Richtig.
nur un
Also
zwischendurch mal da
wenn
ist.
ich das jetzt, wenn ich es auf früher reflektiere, dann liegt das mit Sicherheit daran, dass die Kirmes zu dir in den Ort gekommen ist. Und damals als 10-Jähriger, 12-Jähriger, 14-Jähriger war natürlich vor 30 Jahren die Informationsmöglichkeit, sich zu informieren, deutlich schwieriger, als es heute ist.
Ja.
Und auch das Reisen ist natürlich als Bub nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, warum man sich erst mit dem Thema Kirmes beschäftigt, weil am Ende, ja, sind natürlich die Fahrgeschäfte ähnlich. Im Freizeitpark kannst du mehr bauen, das ist klar. Aber das ist eben so der erste Touch.
Ja, und wo war für dich der Punkt, der persönliche Kipppunkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier arbeiten, ich kann nicht anders, das muss jetzt passieren.
Muss jetzt hier arbeiten, okay. Also, wenn ich selber auf mich schaue, ich bin sehr häufig sehr kreativ und wenn ich irgendwas entwickeln machen möchte, dann ich weiß nicht warum, dann bin Verkäufer. So, das war ich glaube ich schon immer, es wurde mir auch immer nachgesagt und also sprich, wenn ich Ideen habe, dann ja, möchte ich damit auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Geld machen. Ja, früher war das mit Sicherheit anders, als es heute ist. Ich bin natürlich dann in den FKF eingetreten und habe dann innerhalb des FKF versucht, auch irgendwie so eine, keine Ahnung, eine Rolle einzunehmen oder irgendwie was darzustellen. Und damals gab es eben das Thema Video, wurde größer. In Deutschland gab es nicht viel. Und man kannte die amerikanischen Filme, aber so gab es eigentlich noch nicht, so in den Jahren 96, 97, 98. Und ich habe dann irgendwann mir eine digitale Kamera gekauft. Und meine damalige Freundin, die Oma wohnte in Benidorm in Spanien, viele kennen es, Terramitica, hat zu dem Zeitpunkt aufgemacht. Und ich war dann einer der ersten im Park und habe dann mit meiner Digitalkamera in der ersten Reihe die Holzachterbahn gefilmt und habe dann versucht, die ins Internet zu bringen. Und das war durchaus herausfordernd, weil A, musste man dieses Video erstmal so klein bekommen, dass man es in irgendeiner Webspace hochladen konnte. Und dann brauchte man noch Webspace. Und jetzt als Schüler, Student, was ich da auch mal so war, weiß ich nicht mehr, hatte man jetzt auch nicht so viel Geld, also musste man irgendwie auf kostenlosen Webspace zurückgreifen. Und das war herausfordernd. Das war mein erstes Video, was ich innerhalb der Branche gemacht habe. Das Verfahren für Fans. Hab damals auch, einige werden es vielleicht noch kennen, ich habe das gerade auch nochmal gegoogelt im Webarchive, theride.de ins Leben gerufen, war meine erste Webseite, wo ich dann eben diese Videos auch hochgeladen habe und zur Verfügung gestellt habe. Und dann hatte ich relativ schnell in, keine Ahnung, 98 oder wann es war, oder 99, 10 Videos hochgeladen, die man auf meiner Webseite sich anschauen konnte. Und dieses Projekt habe ich weiterverfolgt über die Jahre. Also kommen wir gleich zu, mit Sicherheit mit European Coasters Rails, aber eben auch, ich habe es weiterverfolgt auf meiner Webseite. Und ich hatte irgendwann im Jahr 2002 oder 2003 auf dieser Webseite knapp 100 Videos verlinkt, so Achterbahn-Videos, die ich irgendwo im Netz gefunden habe und gesagt habe, hier, guck mal. Und ich habe da, das habe ich gerade nochmal geguckt, YouTube wurde im Jahr 2005 erfunden. Das heißt, ich habe wesentlich vor YouTube das erkannt, das ist cool, das brauchen wir, und habe das, ja, gemacht. Habe dann leider, also ich war vor der Zeit, hätte ich das 3 Jahre später gemacht, hätte ich das mit YouTube gemacht, wäre ich wahrscheinlich irgendein Video-YouTube-Millionär heute, so wie Theme Park Review oder irgendwas. Ja, und ich habe dieses Projekt aber leider ja, aus dem Sinn verloren oder aus dem Augen verloren und habe mich dann eben damals zusammen mit Christian, Michael Bardelt und Jens Scheberg, die fragten mich halt, ob ich mit an so einem Videoprojekt machen wollen würde, weil ich würde ja Videos machen. Und wir haben dann damals entschieden, okay, komm, lass uns doch nicht American Coasters Rails, sondern lass uns European Coasters Rails, lass uns doch mal eine, passt auf, VHS-Kassette entwickeln über europäische Achterbahn. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was eine VHS-Kassette ist, bitte einmal googeln. Ja. Und haben aber im ersten Jahr relativ schnell festgestellt, okay, VHS-Kassette war Quatsch. Wir hätten es direkt auf DVD machen sollen. Und haben dann ein Jahr später eben dann aus der VHS-Kassette eine DVD gemacht. Damals im Jahr 1999, als wir angefangen haben zu produzieren, haben wir mit 10, 15 Kilo schweren Kameras diese On-Ride-Videos produziert. Sprich, wir haben eine 15 Kilo schwere Kamera vorne auf eine Holzachterbahn mit mehreren Metallgestängen und Bändern und ich weiß es nicht, aufgeschraubt. Ich hatte auf jedes Mal Schiss, dass diese Kamera irgendwie flöten geht.
Irgendjemand nur mitreißt und batzt einfach alles weg.
Ja, genau. Aber hat auch funktioniert. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie einfach es ist, eine On-Ride zu produzieren gegenüber von vor, ja, 25 Jahren, ist schon krass, wie die Entwicklung da fortgeschritten ist.
Wo du das gerade sagst mit diesem Metallgestänge, ich kann mich da so an Fotos von vor anno dazu mal erinnern, wo man dann halt auch, weil On-Ride-Videos hat halt kein Privatmensch gemacht, das wurde dann halt irgendwie dann über den Park veranlasst und dann kamen diese aus richtigen dicken Stahlstangen, wurde dann diese Gestänge dann
Genau.
da rein gemacht und dann teilweise noch irgendwie nicht nur mit Klemmen, sondern auch mit Seilzügen und hast du nicht gesehen. Dann war da so ein riesen Apparillo, wo eigentlich keiner mehr sitzen konnte und dieses Riesending namens Kamera einfach festmontiert wurde, um
Ja.
dann einen noch nicht mal, also die Videos, die waren für die damaligen Verhältnisse vollkommen in Ordnung, aber wenn man das, wie du gerade schon sagst, mal heute vergleicht mit so einer GoPro, die du dir mit dem Saugnapf einfach an eine Stirn klebst
Ja.
und das ist ein butterweiches Video, das ist natürlich kein Vergleich zu damals
Ja.
und in einer Auflösung, in der man 2003 nicht hätte von träumen können.
Absolut, absolut. Das ist schon verrückt. Aber ja, es ist halt die Zeit, ne? Die rast und bringt uns viele, viele gute und neue Technologien mit sich.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, European Coaster Thrills. Muss ich natürlich sagen, auch als Fan und gerade so 99 war so meine Zeit, wo ich angefangen habe, mich wirklich intensiv mit den Themen Freizeitparks und Kirmessen zu beschäftigen. Das ist natürlich ein Life-Changing-Moment, ich glaube, für die meisten Fans gewesen. Jeder hatte mindestens die VHS zu Hause, wenn nicht sogar die DVD.
Ja.
Ich glaube, ich hatte sogar die VHS zu Hause. Ich musste wirklich
Stark.
drum betteln, dass wir die zu Hause gucken konnten. Und ich glaube, das hat wirklich viel gerade auch mit den deutschen Fans gemacht, die sowas, glaube ich, gar nicht gewöhnt waren und einfach auch mal sehen konnten. Ich meine, für mich war das Reisen damals auch nicht so ein Riesending. Also Walibi Holland zum Beispiel war für mich unnahbar. Wenn ich heute dran denke, es ist 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt.
Ja,
Aber es ist halt so, oh, das weit entfernte Walibi oder damals noch Six Flags Holland. Und jetzt gucke ich mir dieses POV von Goliath hier an und oh, ist das Wahnsinn. Und dann feiert man das einfach so ab und zeigt das seinen Freunden. Das ist einfach irre. Und dann habt ihr aber erkannt, da gibt es einen Markt für. Es ist nicht nur etwas, was man den Fans irgendwie unterbreiten kann, sondern man kann auch tatsächlich ein Businessmodell draus strecken.
ja, so erkannt haben wir es eigentlich nicht.
Das ist einfach
Ja,
passiert.
das ist sehr witzig, weil wir haben irgendwann einen Anruf bekommen, damals von der Firma Vekoma. Und wir haben natürlich die ersten Videos in Absprache auch mit den Herstellern produziert und mit den Parks natürlich. Das war ja auch dann logistische, organisatorische Herausforderung. Naja, auf jeden Fall war das Video dann da und dann rief irgendwann die Firma Vekoma an. Sagte, ja, ihr habt doch damals diesen Mine Train im Phantasialand gefilmt. Ja, sie hätten eine neue Achterbahn, ob wir die filmen könnten. Klar können wir das, kein Problem, können wir machen. Ja. So was, ja. Ja und? Ja, aber was kostet das? Ach so, wir können damit Geld verdienen. Ja, das war uns nicht klar. Das war eigentlich so der erste Schritt. Und dann haben wir hin und wieder Auftragsarbeiten für Vekoma, ich glaube für Mackreiz, das war so Beginn der Auftragsarbeiten gehabt und haben das aber nie so 100% verfolgt. Jeder war damals in seinem Job drin und wir haben es immer als nette Spielerei gesehen, vielleicht einen kleinen Euro dazu zu verdienen. Genau. Aber bevor wir das machen, wollte ich noch eine andere Sache erzählen, weil als wir diese European Coaster Thrills VHS-Kassette oder DVD ja, produziert haben, brauchte man ja auch ein Medium, um das Ganze zu verkaufen. Und daraus ist am Ende der Coaster Shop entstanden, den ich dann mit Christian und Michael zusammen produziert habe, den es heute, glaube ich, in der Form leider nicht mehr gibt. Und dann haben wir eben A über Amazon und B über den Coaster Shop haben wir dann die DVD vertrieben und darüber hinaus dann eben auch andere Sachen wie Merchandise und so weiter und so fort. Sag mal, du guckst so, als wenn du das nicht wusstest.
Ich musste das tatsächlich googeln, weil mir ist das so mit dem Schluss des Schließens des Coaster Shops noch so in Erinnerung. Und jetzt muss ich einmal kurz googeln und sehe, ja stimmt, der Shop, der wurde damals mit einer kleinen Ankündigung geschlossen und das war dann für viele auch so ein bisschen so ein, oh, schade eigentlich, weil dann gab es ja immer dann nicht nur die DVDs, sondern generell auch irgendwie immer ganz interessante Produkte und schwierig war es, und ich finde es auch heute immer noch schwierig beim Thema Merchandise, das wäre, glaube ich, auch schon wieder fast eine eigene Folge wert, irgendwie gutes Merchandise zu bekommen, was entweder professionell genug ist, dass man sagen kann, das sieht gut aus, das stellt man sich gerne irgendwo hin und kein Plastikkram, Oder auf der anderen Seite, es ist so verkopft. Liebe Grüße an Rust und Camp David, da graut's mir einfach. Also da würde ich nie im Leben mit rumlaufen.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das war damals, als der Coaster Shop ins Leben gerufen wurde, noch ein bisschen anders. Da
Ja.
gab es ein paar Tassen, ein paar
Genau.
T-Shirts, ein kleines Vekoma-Logo oder ein kleines Mackreiz-Logo drauf und das, ja, war es damals. Den Schluss des Coaster Shops habe ich dann allerdings nicht mehr mitbekommen. Ich bin vorher ausgestiegen, aber alles der Reihe nach. Ganz kurz, klar, Coaster Shop. So, dann haben wir eben angefangen, für Hersteller Videos zu produzieren. Ich war immer damals der Meinung, okay, das können wir eigentlich viel professioneller, na, professioneller will ich nicht sagen, aber viel mehr noch für andere Hersteller machen. Aber da sind wir irgendwie, haben wir da zu dem Zeitpunkt da noch nicht so oder die anderen vielleicht die Möglichkeiten erkannt. Und durch den Kontakt mit Coaster Shop, weiß ich noch, habe ich damals Intermin Deutschland kennengelernt. Intermin Deutschland hat zu der Zeit alte Schwarzkopf-Metallmodelle bei eBay verkauft. Die haben wir gekauft. Und dadurch hatte ich dann Kontakt zu Intermin Deutschland. Für alle, die das, naja, ihr werdet es eh alle wissen. Schwesterfirma von Intermin aus der Schweiz, die unter anderem Achterbahnzüge und GFK produzieren. Habe ich dann bei Intermin Deutschland angefangen im Jahr 2007. Habe dort fast 2 Jahre bisschen das Marketing unterstützt. Und zu der Zeit hat die Intermin Deutschland auch sogenannte GFK-Motorradanhänger produziert. Und ich sollte dann den Vertrieb für diese GFK-Motorradanhänger machen. Sehr interessant, das war natürlich überhaupt gar nicht das, was ich wollte, weil ich wollte in der Branche arbeiten und ich wollte jetzt nicht in der Branche arbeiten und GFK-Motorradanhänger verkaufen. Und das hat mir sehr viel Spaß genommen an allem. Dann
Oh Gott, das klingt so traurig.
Ja, das, ja, gut. Dann habe ich mich damals, hatte mit Sicherheit noch ein paar andere Gründe, sowohl vom Coaster Shop getrennt, als auch von Intermin oder von Intermin wurde ich getrennt, weil klar, wenn ich da keinen Spaß dran habe,
Ja.
hat man dann auch gemerkt. Und dann habe ich erstmal einen anderen Weg eingeschlagen. Unabhängig der Branche, weil da habe ich wirklich durch diese Tätigkeit ein bisschen den Spaß dran verloren.
Nicht. Das kann ich verstehen. Und ich finde auch, auch wenn das natürlich immer in so einer eigenen Geschichte sich dann immer so ein bisschen wie so ein Niederschlag anhört. Aber ich glaube, manchmal ist es auch irgendwie ganz lohnenswert, einfach mal festzustellen, worauf man gar keinen Bock hat. Und wenn ich so an meine Jobs denke, ob das jetzt richtige Berufe gewesen sind oder Positionen, die ich ausgeübt habe, oder einfach nur irgendwelche Jobs, die man mal so macht, auch da habe ich viel Scheiße in meinem Leben schon gemacht, wo ich aber heute so drüber nachdenke. Das hat mir aber im Nachgang dann trotzdem irgendwelche Eigenschaften mit gegeben, die mir heute sehr wichtig sind, oder auch Dinge, wo ich sagen kann, da kann ich schnell entscheiden, das ist nichts für mich. Das mache
Das
ich einfach
ist
nicht mehr und das, da
super
geht man
wertvoll.
woanders hin.
Das ist super wertvoll. Also auch diese negativen Erfahrungen einfach zu haben, ist einfach super wertvoll für den weiteren Verlauf des Lebens, wo man einfach sagen kann, okay, ich weiß, was ich nicht will. Und ich weiß, was ich will, und das kann ich jetzt viel zielgerichteter ausführen.
Jetzt bist du da aus deiner Tätigkeit rausgegangen, hast also festgestellt, das war nix. Wie ging es dann weiter?
Ich habe dann erstmal 7 Jahre für die Firma Sky gearbeitet im Vertrieb. Also da auch wieder das Vertriebsthema. Aber ich rückblickend muss ich sagen, vorher war es natürlich ein sehr emotionaler Job, weil ich eben Bock drauf hatte, für Freizeitparks, in Freizeitparks oder was auch immer zu arbeiten oder Hersteller. Und Sky war auch ein sehr emotionaler Job, weil Sky hatte damals sehr viel mit Fußball zu tun. Fußball war auch immer ein Thema für mich, so als Fußballfan. Und das Hat mir am Anfang hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das waren dann quasi 7 Jahre, aber jetzt in diesen 7 Jahren ist eben eins passiert. Christian und ich, wir haben im Jahr, muss ich gucken, 2011 oder 2012, haben wir dann doch den Zahn der Zeit erkannt und gesagt, komm, lass uns doch jetzt mal eine eigene Firma gründen, Movie Motions, um eben noch professioneller und viel intensiver Videoproduktionen für Hersteller anzubieten. Und das haben wir dann gemacht und das lief von der ersten Sekunde an eigentlich sehr, sehr gut. Sodass es irgendwann klar war, also okay, also, was hat er, die 25 Tage Urlaub, die ich dafür fast im Jahr gebraucht habe, um diese ganzen Videoproduktionen durchzuführen. Sodass wir uns irgendwann entschieden haben, okay, erst hat Christian dann sich von Euroamusement Professional getrennt, um eben Vollzeit für Movie Motions zu arbeiten. Und ich habe, glaube ich, ein Jahr später dann bei Sky aufgehört, um eben dann auch meine volle Arbeitskraft und Zeit in Movie Motions zu investieren. Das war mit Sicherheit für uns beide ein Riesenschritt, ja, in die Unsicherheit des Selbstständigseins. Aber es war eine ganz, ganz wertvolle und tolle Erfahrung. Wir haben so viele tolle Erfahrungen machen können auf unseren ganzen Produktionsreisen, die damals sehr, sehr, sehr viel nach Asien und China gingen, weil das der boomende Markt war. Ja, und das war dann eigentlich klar, quasi für mich dann das Zurückkommen in die Branche und wo ich dann gemerkt habe, okay, hier möchte ich auch nicht mehr weg aus der Branche.
Was war denn für euch, um auf die Movie Motions Zeit mal zu kommen, so der aufregendste Dreh, den ihr jemals hattet?
Okay, das kann ich beantworten. Also für mich hat sogar was mit Art Engineering zu tun.
Ach, guck mal an.
Ja. Unser erster Dreh für Art Engineering, als auch, glaube ich, damals für ABC, hat uns auf die Halbinsel Krim gebracht. Damals war es schon von Russland annektiert, aber das Reisen war noch möglich. Habe ich gedacht. Genau. Ich hatte im Vorfeld alles gebucht. Ich wusste im Vorfeld, ich habe mich also sehr intensiv damit schlau gemacht, es ist schwierig vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen. Aber wenn du im Vorfeld alles buchst und bezahlst, ist alles easy. Übrigens hast du ein bisschen Bargeld für keine Ahnung, welche Auslagen. Okay. Dann sind wir dann zum Flughafen gefahren. Der Flieger sollte morgens um 8 Uhr gehen über Moskau auf die Krim. Der Flieger flog aber nicht. Wir haben dann 12 Stunden am Flughafen gewartet bis abends 20 Uhr. Dann flog der Flieger endlich. Dadurch war aber klar, dass wir einen Tag verspätet auf der Insel ankommen, die Mietwagenbuchung weg ist und die Hotelbuchung weg ist. Das ist leider so. Und mir war dann auch klar, okay, jetzt kann es schwierig werden mit dem Geld. Geh mal lieber noch so viel Geld holen, wie geht und tausche das um. Ich bin dann noch in Düsseldorf zum Flughafen, also zum Geldautomat und habe noch 1000 Euro abgeholt, habe diese dann mit unfassbaren Verlust, ich glaube 150 oder 200 Euro in 800 Euro Rubel umgetauscht, damit ich zumindest Geld hatte. Okay, und wir kamen dann auf der Krim an. Und wie immer machst du so dein Handy an und um dich herum macht es piep, 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 piep. Überall locken sich diese Handys ins Netz ein. Nur meins blieb schwarz. Passierte gar nichts. Scheiße, kaputt. Was soll das denn? Ja, und das lockte sich einfach nicht ein. Und als wir dann in die Gepäckausgabe kamen, da vom Flughafen, waren da auch direkt drei SIM-Kartenschalter. Und ich sagte, okay, ich hole mir jetzt erstmal eine SIM-Karte. Wer weiß, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass es irgendwelche Sanktionen gibt oder so, um wenigstens etwas mit der Außenwelt zu kommunizieren. Gesagt, getan. Dann hatte ich zumindest wieder ein bisschen Internet. Und nachdem wir dann den Mietwagen übernommen hatten, noch die Kaution bezahlen mussten in Cash, hatte ich auch kein Bargeld mehr. War direkt weg. Ja, und dann kamen wir dann im Park an. Klar, wir hatten zwar ein Auto, ich hatte ein bisschen Internet, aber Bargeld war nicht zu kommen. Also wir haben dann in diesem, der Park heißt Riedgut, ist direkt an so einem 5,5-6-Sterne-Hotel angegliedert und dann hieß es, ja, wenn du da drin bist, da kannst du mit deiner Kreditkarte so viel Geld holen, wie du willst. Pustekuchen, es ging gar nicht. Ja, und dann musste dann Christian mir Blitzüberweisung an unseren Geschäftspartner, der hat dem Geschäftspartner dann Geld überwiesen, damit der mir dann Geld auszahlen konnte. Natürlich eine sehr unangenehme Situation. Dann
Ja.
hatten wir wieder Geld. Das war nicht das Thema, aber dennoch wurde ja auch das wieder weniger und man fühlte sich einfach total hilflos. Wirklich. Ohne das eigene Handy, ohne die Kreditkarte, mit nicht mehr, also zwar noch mit ein bisschen Bar, was wir hatten, womit ich auch wusste, okay, also wenn ich jetzt hier nicht übertreibe, kommen wir auch über die Runden, aber wenn irgendwas passieren sollte, dann ist wieder doof. Und ja, dann dazu kam noch, dass in diesem Hotel gerade der Hubei-Chef abgestiegen war von der Firma Hubei und die ganze Zeit so ein Kriegsschiff vor der Insel, also vor dem Park patrouillierte. Und ich,
What?
ja gut, okay. Glücklicherweise war alles abgesprochen und wollte dann mit meiner Drohne fliegen. Und dann merkte ich schon, die findet kein GPS-Signal. Schon komisch, dachte ich. Aber ich kannte mich ein bisschen aus, wusste, wie man das ganze Thema so ein bisschen umgehen konnte. Bin dann mit der Drohne gestartet und innerhalb von 30 Sekunden standen zwei Russen neben mir, die mir auf Russisch sagten, lande doch lieber mal die Drohne. Habe ich dann getan. Also weiß ich nicht, was sie mir angeschrien haben, aber auf jeden Fall habe ich dann sofort meine Kontaktperson angerufen und gesagt, hier, ich darf. Und dann waren die auch ganz nett, aber sie haben ja auch nett zu verstehen gegeben, mit der Drohne fliegen ist nicht mehr. Weil eben der Hubei-Chef da war und die alle ein bisschen nervös waren. Ja, am nächsten Tag durfte ich dann ein bisschen mit der Drohne fliegen. GPS-Signal war trotzdem nicht da. Also die haben dann das GPS-Signal gestört, eben um diesen Hubei-Chef zu schützen. Genau. Irgendwann freute ich mich dann, okay, also davon ab, super nette Leute, es war alles sympathisch, hat auch alles funktioniert, aber dennoch freute ich mich wieder auf zurück in die Zivilisation, so wollte ich es nennen. Komme dann am Flughafen auf der Krim an, check ein, kein Problem, Bordkarte, kein Problem und wollte dann mit der Bordkarte in den Flieger steigen und halte dann die Bordkarte so drauf und gehe so quasi schon vorbei, weil ich erwartet hatte, alles okay. Und dann macht es aber Möp. Ich so, okay, was ist jetzt? Drehe mich um und sehe in dicken Lettern auf diesem Monitor, do not board, boarding denied. Stehen und dachte mir, ach du Scheiße, was ist jetzt? Und dann fing diese Frau da irgendwie wie wild an, in ihrem Computer rumzuhacken. Und so nach 30 Sekunden sagte sie, okay, jetzt können Sie gehen. Dann konnte ich dann fliegen und habe dann auch wirklich wieder eins der wenigen Tränchen verdrückt, als ich dann wieder zurück in der Zivilisation war. Habe mir dann Gedanken dazu gemacht und im Nachgang war eigentlich klar, als Deutscher mit einem deutschen Pass durfte ich eigentlich gar nicht auf der Krim einreisen. So, aber sie haben dann eben für die Leute, die es trotzdem machen, vermute ich, haben sie dann einfach aus dann dem deutschen Pass einfach einen russischen gemacht im System, damit sie eben das System übergehen konnten. Somit, ja, war es dann so. Auf jeden Fall freute ich mich sehr, wieder finanzielle Mittel zu haben, mein eigenes Telefon zu nutzen und, und. War ein komisches Gefühl, dennoch auch eine ganz tolle Erfahrung.
Aber auch total eine Aneinanderreihung an so vielen verschiedenen Faktoren, die eigentlich nur darauf aus sind, das so menschenfeindlich wie möglich zu machen. Du kannst nicht bezahlen, du kannst dich nicht frei bewegen. Jetzt ist noch dann der Huawei-Chef da, der auch,
Ja,
ich sag
ja.
mal, in einigen Ländern auch irgendwie kritisch gesehen wird und die ganze 5G- und Sendemast-Thematik, dann ist es noch die Krim, dann hast du noch Russland, dann hast du noch Ukraine und so viele Themen, wo du stehst und denkst dir, ich will eigentlich nur mit meiner Drohne fliegen und dann überlegt man so, naja, Drohnen zu Kriegszeiten, auch schwierig. Und dann hast du die Russen da neben dir stehen. Wilde Sache. Gibt es irgend so eine Reise, wo du auch sagst, die hat dich so richtig bereichert? Weil ich meine, Asien, Osteuropa, da sind ja auch viele kulturelle Sachen wahrscheinlich, die man so mitnimmt.
Also ich glaube, nachhaltig war definitiv die erste Asienreise. auch wenn das noch nicht unter Movie Motions war, sondern noch damals unter dem Vorlabel von Movie Motions, hatten wir einen Auftrag in Taiwan in der Ada World und für mich war es auch das so ein, das war auch ein Game Changer, weil ich wollte eigentlich damals aufhören damit. Ich habe gesagt, komm, Christian, Michael, macht ihr das weiter? In der Dreierkonstellation macht das sowieso, glaube ich, keinen Sinn. Und habe dann eigentlich für mich entschieden, pass auf, ich mache hier noch diesen Asien-Trip, da habe ich Bock drauf, wollte immer mal nach Asien, war noch nie in Asien. Und dann ist gut, dann konzentriere ich mich auf Sky. Das war so 2011, glaube ich. Ja, sollte alles anders kommen. Die Reise war, hat mich super beeindruckt. Asien hat mich super beeindruckt. Ich finde es einen total spannenden Kontinent, auch heute noch.
Ja.
Ich finde also die Freundlichkeit der Leute einfach unfassbar toll. Ja, und vor allem, es war dann eben nicht die letzte und erste Asienreise, sondern es war die erste Asienreise von vielen, weil dann haben irgendwie, nachdem ich gesagt habe, haben alle gesagt, nee, dann machen wir es irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr es nicht weitermacht, dann mache ich es weiter. Und dann Christian und ich gesagt, okay, dann machen wir es jetzt zu zweit weiter. Und dann eben ab 2012 unter dem Label Movie Motions. Von daher ist das mit Sicherheit die, ja, eine sehr nachhaltige, positive Erfahrung gewesen.
Wart ja auch echt lange unterwegs, ne? Wenn ich mal gucke, also zumindest du auch mit Christian und euren Leuten. Gut 9 Jahre habt ihr da Content produziert, habt Attraktionen präsentiert, die so damals auch noch keinen großen Anklang gefunden haben. Wenn ich mal dran denke, ich glaube, ihr habt jetzt viel mit Brogant ja auch gemacht, mit Sim, nicht Simtech, sondern wie heißt die auch nochmal, Simworks?
Ja, wir haben Simtek, die auch Flying Theater haben wir ganz viel gemacht.
Genau.
Simworks haben wir, glaube ich, nur eine Produktion im Moviepark gehabt. Also damals war das Thema Flying Theater ja ein sehr aufkommendes Thema. 2011, die erste Taiwan-Reise, war für Progent das erste, ich glaube, es war das erste Flying Theater von denen. Und dann haben wir eben, da haben wir uns gut drauf spezialisiert. Also wir hatten sehr professionelles Equipment für Dunkelaufnahmen. Sodass wir eben in dunklen Umgebungen trotzdem eine sehr gute Qualität liefern konnten. Und das ist natürlich für so Flying Theater oder Dark Rides dann auch ganz, ganz wichtig. Und so kam es dann. Ich kann mich daran erinnern, dass Christian, das war dann ohne mich, der war mal 30 Tage am Stück in China, um eben dort für Wanda, glaube ich, damals mit Simtek zusammen eine Produktion zu machen. Das ist schon ordentlich. Also 30 Tage China musst du erstmal machen. Dann freust du dich auch wieder sehr auf zu Hause.
Endlich wieder Pommes Currywurst.
Ja, das weiß ich nicht, ob Pommes Currywurst, aber in so Ländern sind dann doch ein paar Dinge anders. Ja.
Ja, das doch, doch, das kann ich verstehen. Als ich da das erste Mal aus Malaysia wieder nach Hause gefahren bin über Weihnachten, war auch so der erste Weg für mich erstmal direkt einen Döner essen. Ich brauch, ich brauchte, so, so geil das Essen auch in Asien ist, und ich feiere das auch heute noch, und ich esse super gerne Thai und Malaiisch. Das ist einfach eine unglaublich leckere Küche. Aber
Ja.
manchmal möchte man auch Scheiße fressen. Da ist dann halt
Ja,
so
na
ein Döner
klar.
oder so eine Pommes Currywurst eigentlich ganz gut gewesen.
Aber Singapur, ich meine, da kriegst du doch alles.
Ja, aber für was für einen Preis? Also
Ja, okay, ja
ich zahle
gut.
jetzt für eine Currywurst keine 20 € umgerechnet, nur weil
Ja.
das dann jetzt exotisch dann da ist in der Region. Da warte ich dann lieber, bis ich nach Hause fahre.
Ja,
Außerdem
okay.
in Singapur, die ganzen indischen Ketten da, die haben dann noch den Vorzug.
Das ist übrigens, das ist auch eine sehr interessante Geschichte von Malaysia. Wir haben damals auch im Legoland Malaysia gefilmt und haben das alles von Singapur aus organisiert. Von daher mussten wir irgendwie mit dem Taxi halt hinkommen oder mit dem Bus und eben auch zurück.
Viel Glück.
Ja, genau, das haben wir gebraucht, weil der Taxifahrer, der uns in Malaysia am Legoland dann abgeholt hat, sagte ja, okay, ich kann nur bis zur Grenze fahren.
Ja.
Okay, fährst uns bis zur Grenze, von da fährt schon irgendwas anderes. Ja, dann hat er uns bis zur Grenze gefahren. Irgendwann hat er gemerkt, scheiße, er hat die Ausfahrt verpasst. Und dann ist er mit uns 3 Kilometer rückwärts auf der Autobahn gefahren. Christian war neben mir ganz nervös. Ich sagte, ach, der wird schon wissen, was er tut. Und dann hat er uns an der Grenze rausgeschmissen. Und da ist ja so eine Art Niemandsland, glaube ich, zwischen Singapur und Malaysia. Und dann standen wir da. Also wenn man ausgereist aus Malaysia, noch nicht in Singapur eingereist, und da war eine Bushaltestelle, da standen noch zwei, aber da stand noch kein Fahrplan. Und am selben Tag oder am selben Abend ging auch noch unser Flieger nach Hause und es verging so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, kam kein Bus. Der kam dann irgendwann, aber da wird man auch ein bisschen nervös.
Sehr nervös. Dazu habe ich zwei sehr witzige Themen zum Thema. Erstens, die wissen schon, was sie tun in Malaysia. Ich dachte irgendwann mal, es wäre eine tolle Idee, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich weiß nicht, warum ich auf diese dumme Idee gekommen bin, aber bei 30 Grad Außentemperatur und 100% Luftfeuchtigkeit denkt man sich früh morgens, komm, fährst mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber es gab halt keinen Weg dahin, weil dazwischen war halt die Autobahn. Also was machst du dann? Du fährst mit dem Fahrrad über die Autobahn.
Echt
Also bin ich
wahr?
mit der, ja, echt wahr, ich bin einfach mit dem Fahrrad dann über die Autobahn gefahren
Wie geil!
und niemand hat es interessiert und ich war aber auch nicht der Einzige, weil einige andere Radrennleute, die es dann anscheinend da auch irgendwie gibt,
Ja.
die sind dann da einfach auch an mir vorbeigezogen. Da hab ich mir, okay, gut, scheint hier so ein Ding zu sein. Und die zweite Sache, von Malaysia nach Singapur oder umgekehrt, das ist ein absoluter Albtraum. Ich hatte zwar einen Roller in Malaysia gehabt, aber als ich nach Weihnachten dann wieder zurück nach Malaysia geflogen bin, über Singapur, hatte ich das Problem, ich kam von Singapur, weil ich viel zu spät angekommen bin, nicht mehr rüber. Weil das gleiche Thema, die können halt nur in Malaysia oder in Singapur fahren. Die meisten haben keinen Pass, um rüberzufahren.
Ja.
Die Leute, die es nicht wissen, Malaysia und Singapur, zwei verschiedene Länder und diese beiden Länder sind eigentlich nur getrennt durch zwei große Brücken, die rein und
Genau.
raus führen und eine kleine Zugstrecke, die aber irgendwie nur 4, 5 Mal am Tag zumindest damals gefahren ist. Und ich dann auch mit dem Taxi, habe gesagt, hier komm, fahr mich rüber. Sagt er, ja, fahr ich. Ist dann bis zur Grenze gefahren, hat er gesagt, hier ist rüber, viel Erfolg. Dann habe ich dann da rausgeworfen und habe mir gesagt, scheiße, es ist 12 Uhr nachts, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich muss morgen wieder arbeiten. Und dann hat mir einer den Tipp gegeben, da vorne ist eine Bushaltestelle, da fahren die Reisebusse, die dann
Ah.
halt hin und her pendeln. Die nehmen aber offiziell keine Passagiere mit. Aber geh mal dahin. Also bin ich dann dahin gegangen und stand in einem Pulk von 50 Leuten. Und dann kam dieser Reisebus da an und dann sind zuerst die Leute eingestiegen, die tatsächlich mit dem Reisebus gefahren sind, weil die mussten vorher aussteigen, auschecken, einchecken und dann wieder einsteigen. Und ich stand dann da und irgendwann hat der Busfahrer mit den anderen, ich glaube, da waren nochmal 30 Leute um mich herum, dann, nachdem der Bus voll war, die auch mit da rein wollten. Und der Busfahrer hat dann so einen Wink gegeben, hat seine Hand aufgehalten, dann hast du dem Schein in die Hand gedrückt und bist einfach dazugestiegen. Und ich stand in einem Reisebus, der war einfach voll mit Menschen. Ich hatte meinen Koffer, meinen Rucksack, ich habe alles übereinander gestapelt und so gehalten. Dann ist er diese. Und es sind ja nur, diese Strecke ist vielleicht 5 Minuten maximal.
Ja.
Er hat Gas gegeben, hat gebremst, hat die Tür wieder aufgemacht, hat die Leute wieder ausgespuckt und dann stand ich endlich in Malaysia. Und irgendwie, keine Ahnung, 3 Stunden später war ich endlich zu Hause. Es war, also, das ist wild, wirklich da unten in
Ist wirklich eine
Südostasien.
wilde, ist eine wilde Grenze.
Absolut.
Ja.
Aber zum Thema wild, jetzt kommen wir mal wieder zu dir. Jetzt habe ich
Oh.
mich hier genug reingedrängt hier. Du hast vorhin ja erwähnt, ihr habt schon mit Movie Motions hin und wieder mal was mit Art Engineering gemacht, aber irgendwann bist du dann zu Art Engineering dann komplett rüber gegangen. Wie ist das denn passiert?
Naja, dazwischen liegt erstmal dieses große, große Thema Covid, Corona. Für uns als Movie Motions war das definitiv eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich habe früh erkannt, ich habe früh Bilder aus Wuhan gesehen, wo wir auch schon mal waren und wo ich damals zu Christian im Januar gesagt habe, das, was da passiert, ist nicht gut für uns. Wir werden, wenn sich das ausbreitet aufs Land, und das war ja sehr, sehr rigoros, wie die vorgegangen sind, das war ja damals in unseren Köpfen gar nicht vorstellbar, dass das so ähnlich auch bei uns ist, habe ich gesagt, da werden wir nicht nach China fliegen können. Und wir hatten viele Produktionen in China wieder geplant für das Jahr 2020. Da habe ich dann gesagt, wir müssen hier vorsichtig sein. Und wir haben, glaube ich, deshalb relativ früh Weichen gestellt, dass wir einigermaßen über die Runden kommen. Haben eben damals auch unser Büro gekündigt. Also irgendwie mit den Kosten sind wir runtergefahren.
Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz man hinterfragt sich ja auch grundsätzlich selber, ist das, was ich momentan tue, eigentlich das, was ich vielleicht in 10 Jahren noch machen möchte oder in 20 Jahren noch machen möchte. Und das habe ich auch in 2018 gemacht und da habe ich ja nun auch sehr, sehr viel, bin sehr viel gereist, habe sehr viele Produktionen geführt und sehr viel hinter der Kamera gestanden und auch Filme geschnitten. Und habe für mich aber gesagt, okay, das ist echt schön, aber ich möchte das nicht machen, wenn ich 60 bin. Also ich muss irgendwann, muss irgendwas anderes noch passieren in meinem Leben, ohne zu wissen, was es war. Einfach nur erstmal die Feststellung, okay, wir müssen mal Ohren offen halten. Ich habe das damals auch Christian gesagt. Ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, das mit 60 noch zu machen. Jetzt ist erstmal alles gut. Das war, keine Ahnung, wird wahrscheinlich so 2018 noch gewesen sein. Aber irgendwann werde ich nochmal was anderes machen müssen im Leben. Dann kam Corona. Dann eben haben wir ja wenige Aufträge gehabt, die wir machen konnten. Aber einer davon war die Baudokumentation über den Family Launch Kurs der Fantasianer. Meine private Situation hatte sich insofern verändert, dass ich mit meiner Frau von Krefeld ins Allgäu gezogen bin. Warum? Weil es uns einfach gut gefällt, und wir einfach mal in der Natur wohnen wollten. Und deshalb auch der Berg hinter mir. Das ist der Berg, der direkt hier an unserem Haus ist, der Hirschberg. Genau, da gucken wir jeden Tag drauf. Ja, und dann bin ich eben da runtergezogen und habe dann die Baudokumentation über den Family Launch Kurs da eigentlich in Eigenregie geführt, weil es von hier unten natürlich wesentlich näher ins Fantasiana war als aus Krefeld. Für diese Baudoku mussten wir eben auch zweimal oder musste ich zweimal vor Ort, einmal im Werk und einmal im Büro bei der Firma Art Engineering auch filmen. Und ja, ich kannte die beiden jetzt schon von den Produktionen davor. Und habe auch damals schon immer gesagt, meine Güte, ihr habt echt eine ganz tolle Qualität. Ihr habt, zwar wenn das Produktportfolio relativ klein ist, aber ihr habt da echt Potenzial. Und ich weiß noch, dass wir mal zusammen in Berlin gesessen haben, glaube ich, Oliver, Georg und ich glaube, Christian war da auch bei, wo ich gesagt habe, Leute, wie wär's denn mal, wenn ihr ein bisschen Marketing macht und ein bisschen aus euch rauskommt? So, da können wir euch mit Sicherheit bei helfen. Wann war Berlin die Messe? 2018? 2019? 2019 war
Boah, ja,
Paris.
schon weit her.
2018 Amsterdam, dann war es 2017, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war das nicht in deren, war nicht deren Wunsch, nee, ist alles gut, so wie es ist und ist auch okay. Ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, habe ich die Baudoku gefilmt und natürlich mich auch gefragt, okay, ich bin natürlich jetzt gerade auch gar nicht so ausgelastet mit Tätigkeiten. Und habe mir eigentlich genau dieses Thema nochmal vorgenommen, bei meinem zweiten Termin, dass ich einfach mal nachfrage, ob ich nicht irgendwas für sie im Marketing oder Vertrieb machen könnte. Weil ich habe jetzt gerade die Zeit und es wäre ja doch eine gute Gelegenheit und bin dann von Allgäu in Schwarzwald nach Kirchzarten gefahren und habe mir echt 3,5 Stunden den Kopf zermartert. Wie finde ich jetzt die richtigen Worte, um sie zu fragen, ob ich nicht was für die tun kann? Komm dahin, kurze Begrüßung, wie immer, total nett. Und wir gehen in den Meetingraum. Und dann fragt mich Oliver, du Sascha, hast du eigentlich nicht Bock für uns zu arbeiten? So ist das am Ende gekommen. Und ich so, ja, genau diese Frage wollte ich dir stellen. Also nicht, ob du für mich arbeiten willst, aber wie ich für euch arbeiten kann. Und wir sind menschlich ziemlich auf einer Wellenlänge. Wir sind wirklich gut befreundet. Also muss ich sagen, mit beiden, mit Oliver als auch mit Georg. Und es ist alleine schon menschlich eine ganz, ganz, ganz tolle Beziehung. Es sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl da. Aber nichtsdestotrotz sorgte diese Entscheidung natürlich auch auf der anderen Seite, also bei Christian natürlich nicht nur für Wohlwollen. Der hat dann natürlich auch gesagt, naja, es ist schwierig. Wenn du jetzt hier für Art Engineering, für einen der Mitbewerber von, keine Ahnung, Gerstlauer, Zierer, Mackreiz arbeitest, wie soll mir das darstellen?
Ja.
Und klar, am Anfang sucht man sich dann immer noch, so habe ich so in meinem Kopf gesagt, ja, es wird schon irgendwie gehen, ich mache nur noch die Wasserparks oder was auch immer. Aber ehrlich betrachtet habe ich mich damit eigentlich auch entschieden, die Firma Movie Motions zu verlassen. Mit dieser Entscheidung ist natürlich in der Nachbetrachtung wesentlich einfacher zu sagen, als wenn man in diesem Prozess ist, weil dieses Baby Movie Motions habe ich eben auch fast 10 Jahre mit aufgebaut. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach zu sagen, okay, komm, ich mache etwas komplett anderes und verlasse das, was ich selber aufgebaut habe. Aber nichtsdestotrotz war das die Konsequenz daraus. Und von da an ging es eben dann eben ja mit Art Engineering weiter und nicht mehr mit Movie Motions. Bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass Christian und Fiete Movie Motions weiterführen und erfolgreich weiterführen und dass wir auch weiterhin gut befreundet sind. Aber dennoch geht halt mein Leben jetzt in einer anderen Richtung weiter.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch total intensiv, ne? Ihr seid Freunde, ihr seid Geschäftspartner, ihr seid kreative Köpfe, ihr seid Fans, ihr habt natürlich auch viel zusammen erlebt und ich glaube, das ist auch einfach nur ganz normal und auch nicht mal zum Nachteil, dass man irgendwann sagt, okay, die Lebensrichtungen gehen auseinander und man geht einfach in einem guten und freundschaftlichen Verhältnis auseinander und jeder lebt sein Leben so weiter, wie er es dann für richtig hält und man akzeptiert und toleriert das dann halt auch.
Ja, genau.
Und jetzt hast du mit Art Engineering natürlich auch echt ein großes losgezogen. Die sind ja aktuell nicht mehr aus den Parks zu prügeln. Gerade mit dem Produkt Wild Swing hat sich Art Engineering ja eine goldene Henne gelegt und meiner Meinung nach ein richtig schönes Produkt, was für die meisten Parks, glaube ich, schnell zu erklären ist, schnell aufzubauen ist. Was mich aber so generell interessieren würde, ist, weil du hast es ja auch vorhin schon gesagt, dass Leute über dich sagen, Vertrieb ist was für dich, du bist ein Vertriebler. Ich persönlich zum Beispiel, Vertrieb, da graut's mir vor. Mich auch selber zu vertreiben, finde ich schwierig. Ich bin eher so der Social Seller, ich erzähle meine Geschichte und entweder finden wir einen Vibe oder nicht. Wie gehst du mit dem Thema Vertrieb um und wie würdest du einschätzen, macht der Charakter was im Vertrieb auch aus?
Ja, also ich glaube schon, dass man als Vertriebler geboren wird oder nicht. Ich glaube nicht, dass wenn du introvertiert bist, dass du ja, der Vertriebler als introvertiert, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass man dieses Gen hat, einfach zu sagen, ich habe dir Bock, was zu verkaufen, ich habe auch Bock, dir eine Geschichte zu erzählen. Und mich ärgert es dann auch, wenn ich das dann, wenn es dann mal eben nicht verkauft wird, sondern der Kunde sich für was anderes entscheidet. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, es ist völlig legitim. Also ich will jetzt auch nicht, dass jetzt in jedem Park ein Wildswing steht. Das macht dann vielleicht auch nicht unbedingt so viel Sinn aus. Also ich glaube, die Frage ist wirklich schwierig. Ein Teil kann man mit Sicherheit gut lernen, was Vertrieb angeht. Aber das Allerwichtigste ist, und da sind wir wieder beim Anfang, man muss es wollen. Und man muss seine Stärken kennen. Und wenn du deine Stärke kennst und sagst, okay, meine Stärke ist es nicht, Vertrieb zu machen, dann lass es besser. Sondern dann finde lieber die Stärke, oder du machst ja trotzdem Vertrieb, weil du hast ja auch deine Firma dahinter. Mach es aus der Stärke raus. Ich glaube, dann ist man am authentischsten. Und wenn man authentisch ist, wird man auch erfolgreich.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, danke.
Ich
Das ist so.
Authentizität ist so ähnlich wie so dieser klassische Bewerbungsspruch, ne? Ich bin kreativ, belastbar, teamfähig, stressresistent und kreativ. Und auch irgendwie kann ich mich gut verkaufen und ich bin auch sehr authentisch.
Ja,
Aber
da kann ich
Authentizität muss
mich,
man, glaube ich, auch lernen.
ich kann mich da an eine wunderbare Geschichte erinnern, während der Intermin-Zeit. Sollte damals Ringberg am Nürburgring aufmachen und ich habe mich zu der Zeit sehr viel mit Miro getroffen, Miro Gronau, schöne Grüße Miro, weil er ja auch im Ringberg arbeitete und das war gar nicht so weit weg von Intermin, dann haben wir uns immer in Koblenz auf dem Kaffee, Bier, was weiß ich, oder wir sind essen gegangen, getroffen und haben ein bisschen geschwätzt. Und dann habe ich mich auch damals bei Miro beworben im Ringwerk und kann mich auch noch daran erinnern, ja, mein Vorstellungsgespräch war vielleicht das nicht das Beste. Miro, ich bin immer noch böse, dass du mich nicht eingestellt hast. Aber wahrscheinlich war es gut so.
Rückblickend betrachtet war das eine gute Entscheidung.
Ja. Aber schön. Aber er hat mir drei Fragen gestellt. Eine davon war, okay, was sind deine Schwächen? Die mir keiner halten.
Ich finde, boah, das
Ich
ist
war
aber auch
hervorragend
wirklich, ne?
vorbereitet.
Aber ich finde auch, wenn man diese Fragen ein paar Mal bekommen hat, dann denkt man dann hart drüber nach und ich finde, seine Stärken zu beschreiben ist immer einfach und das ist natürlich dann klar die Krux. Ich meine, ich kenne das aus Recruiting-Sicht ja von der anderen Seite, wenn du einen vor dir sitzen hast und du stellst, ob es nun Aushilfe ist oder jemanden irgendwie auf der Management-Ebene ein und du fragst sie diese Frage, die Reaktion darauf, die ist teilweise so kriegsentscheidend.
Das ist, ja, es ist
Aber
spannend, es ist spannend.
weißt du denn heute, was deine Schwächen sind, Sascha?
Oh, ich habe einige Schwächen. Aber das ist
Was
nichts,
würdest du?
wie wir im Podcast reden.
Okay, pass auf, dann lass uns über eine Schwäche im positiven Sinne. Du hast eine Schwäche für ein neues Thema. Und da muss ich sagen, das ist so das, wo es mir unter den Nägeln brennt. Weil ich, genau, oh,
Weiß,
genau,
was jetzt
jetzt.
kommt.
Ja. Weil ich muss sagen, auf der einen Seite belächle ich das, weil ich das Thema so irre finde. Auf der anderen Seite respektiere ich das, weil das auch ein Thema ist, was halt gerade aufkommt und deswegen auch da wieder am Zahn der Zeit ist. Deswegen finde ich das an sich, dass du das bearbeitest, erstmal Respekt, guter Riecher, ne? Und das sind wir auch schon beim wohlriechenden Duft. Es geht nämlich
Ja.
um das Thema Automaten. Irgendwann hast du mich angeschwatzt. Wir hatten schon mal über die Podcast-Aufnahme hier gesprochen und dann hast du mir gesagt, aber Stefan, ich habe da so ein Thema. Lass uns da mal drüber sprechen. Und ich tue mich heute noch schwer, über das Thema zu sprechen, weil, und jetzt kommt meine Betreiberseite, ich habe diese Geräte zu Grund und Boden gehasst in meinem Leben. Weil, egal wo die Dinger stehen und egal wie gut die immer verkauft werden, wenn die Leute nachher davor stehen oder Produkt fällt nicht durch oder das Geld fällt nicht durch,
Ja.
dann rennst du hinterher und dann verfluchst du es eigentlich nur den ganzen Tag. Wir kommen zum Thema Automaten. Du hast das Thema Automaten für dich entdeckt. Und vor allem, und deswegen bin ich auch gerade auf deine Webseite nochmal gehüpft, die Fry's Vending Machine. Und jetzt möchte ich dich
Fries
erstmal
Vending
fragen,
Machine.
ja, du sagst es schon so mit so einer Attitude. Wie bist du auf das Thema Automaten gestoßen und warum bist du so hart jetzt dahinterher, diese an den Mann zu bringen oder Frau?
Okay, also ein wunderbares Thema, ein richtig spannendes Thema. Wo fange ich an? Fry's Vending Machine. Gefunden habe ich die Fry's Vending Machine auf einer Food and Beverage Messe in Nürnberg. Da war ich zusammen mit meinem Freund André Hodelmeier vom Schwabenpark. Der sagte, komm doch mit. Er hat damals angefangen, sein Schwabenpark-Hotel zu planen und zu bauen, und dafür wollte er sich einen guten Überblick verschaffen. Und dann haben wir da die Fry's Vending Machine gesehen. Und da sind wir dann vorbei und ich dachte, okay, Pommes aus dem Automaten brauche ich nicht. Und dann hatte ich aber so, zack, hat mir einer so eine Pommes in die Hand gedrückt. Und dann haben wir die gegessen. Und dann waren die echt gut. Und dann, das passte erstmal nicht mit meinem Weltbild zusammen, dass jetzt Pommes aus dem Automaten auch noch gut schmecken.
Korrekt, ja.
Ja, und dann sagte der André so ganz locker, oh, das wäre doch auch was für Freizeitparks. Und dann habe ich so gedacht, naja, eigentlich hat er recht. Wenn der André das aus dem Freizeitpark schon sagt, warum denn eigentlich nicht? Und da ich mich auch immer so ein bisschen, weil es gibt noch ein weiteres Thema, als auch Innovationsvermittler sehe, weil ich eben auch viel rumkomme, ich komme viel in Parks unterwegs und ich finde, was das unwahrscheinlich Tolle ist an meinem Job, dass ich sehr, sehr viele Dinge sehen darf, die Parks machen oder die vielleicht auch nicht Parks machen, sondern andere machen und die man einfach auch für Parks adaptieren kann. Das macht mir unwahrscheinlich Spaß, dann darüber zu sprechen und da Lösungen für zu finden. Und ich habe eigentlich gar kein Problem gesucht, deswegen war das jetzt auch keine Lösung. Aber ich fand dieses Produkt einfach so spannend, weil ich so überzeugt war von der Qualität, dass ich damals gesagt habe, komm, lass es uns doch mal ausprobieren. Lass uns doch mal so einen Automaten in einem Freizeitpark etablieren, um mal zu gucken, wie es läuft. So, und genau mit dieser Einstellung bin ich auch an die Parks getreten, damals einmal der Magic Park und Legoland Deutschland. Hab gesagt, pass auf, wir haben ja was Neues. Es funktioniert gut, aber wir wissen noch nicht, wie gut es funktioniert. Und wir sind bereit, hier ein bisschen, also wenn ihr Lust habt, was Neues auszuprobieren, dann können wir das vielleicht gemeinsam machen. Und Bastian Lampe, schöne Grüße, hat auch sofort den Mehrwert für sich erkannt und gesagt, Mensch, ich habe hier einen Bereich, wo ich kein Food and Beverage habe. Das wäre eigentlich ideal. Und ich muss sagen, Bastian hat da sehr, sehr viel Zeit und Mühen reingesteckt, das Ding am Ende so zum Laufen zu bekommen, dass es mittlerweile, ich will nicht sagen störungsfrei, aber fast störungsfrei läuft. Und gleichzeitig durch meine Nähe zum Legoland und auch meine guten Kontakte zum Legoland Deutschland haben wir eben auch ein Automat, eine einmonatige Testphase im Legoland, oder das war, am Ende waren es 1,5 Monate, etabliert, um eben dann dort auch zu gucken, okay, wie kann sowas in Freizeitparks auch mit einer größeren Besucheranzahl funktionieren. Und die Lehren daraus waren groß. Es ist, Stefan, es ist, glaube ich, genauso wie du gesagt hast. Der Betreiber erwartet einen voll funktionstüchtigen Automaten, den er morgens befüllt und abends die Kohle rausholt. Und das können die meisten Automaten nicht. Dafür, glaube ich, ist Freizeitpark einfach passiert zu viel. Die Verkaufsmenge ist zu hoch, dass ich nicht dorthin und wieder nachschauen muss, vielleicht mal was reinigen muss, vielleicht auch mal eine verklemmte Pommes rausholen muss oder einen verklemmten Becher. Und das ist mit das größte Problem, dass die Erwartungshaltung der Betreiber, sprich der Parks, einfach sehr hoch sind. Ich glaube, das können viele dieser Automaten noch nicht. Ich habe für mich dann erkannt, es gibt zwei Möglichkeiten, ob und wie ich jetzt hiermit weitermache. Entweder ich baue mir eine Firma auf mit einem eigenen Support. Das wäre nötig gewesen, um eben auch die Probleme, die auftreten, relativ schnell Herr zu werden. Oder ich sage, das ist ein gutes Produkt. Ich kann es vermitteln, aber ich kann den Support und möchte den Support auch nicht leisten. Und an dem Punkt stehe ich eigentlich. Ich habe gesagt, okay, selber vertreiben möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich habe mir dann mit der Pomat GmbH aus Bergisch Gladbach, der denselben Pommesautomaten vertreibt und einen eigenen Support hat, habe ich dann einen Partner gefunden, der eben dann, letzte Maschine war im Fort Fun, die aufgestellt worden ist, dann auch einen gewissen Support dahinter leisten kann, um eben dann auch die Parks heranzuführen und sagen, okay, das ist der Weg. Und wenn mal ein Becher verklemmt ist, kann passieren, es wird immer passieren. Ja, und so bin ich am Ende zu dem wunderschönen Pommesautomaten gekommen, wo ich auch immer noch davon überzeugt bin, dass er vielen Parks an gewissen Stellen helfen kann. Aber man darf nie die Erwartungshaltung haben, okay, ich stelle ihn hin und muss nichts tun.
Ja, und das Geld spült sich einfach rein. Das funktioniert so nicht.
Ja, genau.
Aber ist auch interessant, und deswegen habe ich auch gerade gesagt, dieses Trend erkannt, Zahn der Zeit. Das Thema Automaten ist ja durch Corona ja schon ein bisschen stärker geworden, um einfach kontaktlose, ja, wie soll ich sagen, Verkaufseinheiten irgendwo zu haben. Jetzt ist es ja auch so, dass sich hier im Ruhrgebiet, das habe ich auch letztes Jahr in Wien gesehen, total oft, dass Leerstände dann da umfunktioniert worden sind, dass die einfach vollgeklatscht worden sind mit Automaten. Und dann heißen die Dinger plötzlich, also hier im Ruhrgebiet zum Beispiel, der E-Kiosk, wo ich mir denke, wo kommt da ein E her? Das sind Automaten, also müsste es eigentlich ein A-Kiosk sein, kein E-Kiosk, aber what's the point? Oder der E-Späti in Berlin, und dann gibt es da irgendwelche tollen, witzigen Namen, die habe ich leider alle vergessen, wie so Friseur- und Burgerketten halt.
Am Ende zeigt das, finde ich, nur, dass die Akzeptanz größer geworden ist innerhalb Deutschlands.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus, weil die Leute verstehen auch den Vorteil, wenn man mal eben was braucht und oder man ist gerade unterwegs und oh, ich
Genau.
habe jetzt Durst und ich ziehe mir was aus dem Automaten. Ich finde aber, um das, den Umkehrschluss zu finden, in Freizeitparks und Einrichtungen sind Automaten ja gar nicht mal so selten. Also die
Stimmt.
sind ja schon stark vertreten. Ich rede jetzt nicht von den Zigarettenautomaten, liebe Freizeitparks. Ich weiß, es gibt viele Freizeitparks, die noch Zigarettenautomaten in ihren
Echt?
Anlagen hat. Ja,
Okay.
nimmt die bitte raus.
Ja.
Das ist wirr. Das ist so von vor 30 Jahren noch, glaube ich, so ein Überbleibsel.
Vielleicht sind es Schokoladenzigaretten.
Ja, dann wäre es wieder witzig. Schokoladenzigaretten und Zigarren. Das fände ich toll. So eine
Ja.
Schokoladenzigarre den ganzen Tag durch den Gegend laufen. Aber ich glaube, dein positives Argument von gerade möchte ich nochmal aufgreifen. Gerade für kleine Attraktionen hat das so einen riesen Vorteil. Pommesautomat, Getränkeautomat für das Angebot, was vielleicht an irgendeiner Stelle nicht existiert, dass die Leute dann nicht von A nach B laufen müssen, nur um eine Cola zu haben, ist, glaube ich, so ein Automat wirklich, auch wenn er nie störungsfrei sein wird, korrekt. Und man muss auch was ein bisschen dafür tun. Korrekt, aber es ist ein Dienstleistungsangebot an die Gäste. Und das ist, glaube ich, das, was man hier im Vordergrund haben sollte. Dass die Leute sagen, oh, ich habe Durst, da ist ein Automat, ich ziehe mir jetzt für 2,50 oder was eine Cola raus und kann meinen Durst löschen. Und das ist ja das Ziel am Ende des Tages, dass die Leute
Ja.
zufrieden sind.
Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Ich bin dann Anfang des Jahres nach Guangzhou, China geflogen, auf die größte Vending Machine Messe der Welt und habe mir einfach mal angeguckt, okay, was wird denn im asiatischen Bereich eigentlich an Maschinen angeboten?
Ja.
Weil ich meine, von da kommt das Ganze ja. Maschinen sind in Japan, glaube ich, Verkaufsmaschinen, also keine
Überall.
Ahnung. 20, 30
Überall.
Jahre und es sind an jeder,
Es
eigentlich
ist
wirklich an jeder
wirklich.
Ecke.
Es gibt keine Straße ohne irgendein Automat.
Ja, so ist es. Also von daher ist das ja durchaus eine spannende Geschichte.
Ja.
Und gerade für Freizeitparks wird es Automaten geben, mit Roboterarmen als Beispiel, wo man einfach sieht, was passiert. Und das finde ich für Freizeitparks sehr, sehr spannend, dass man eben noch ein gewisses Erlebnis schafft beim Automaten. Bei der Automatennutzung. Aber ich habe einen ganz innovativen Automat gesehen, einen Handy-Cover-Druckautomaten, den du voll individualisieren kannst. Also du gehst hin, suchst dir ein Cover aus, kannst noch ein Bild von dir selber hochladen via Bluetooth, kannst du noch beschreiben, dann suchst du dein Handymodell aus und innerhalb von 3 Minuten kommt unten dein Handycover raus. Finde ich total cool, finde ich auch für Freizeitparks total cool. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, die Qualität gerade von den asiatischen Maschinen, mahümahot.
Viele Variationen vorhanden.
Uns wird da, also ich glaube, da wird noch einiges passieren, aber am Ende die große Innovation habe ich noch nicht gesehen in China, wo ich gesagt habe, die ich mir erhofft habe, okay, komm, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, das noch nach Deutschland zu importieren. Und von daher habe ich mich da etwas zurückgenommen.
Ist interessant, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch diese, wo du sagst, diese Personalisierungsautomaten. Ich weiß nicht, ich glaube, das war der Europapark, der die zuerst in Deutschland hatte, oder der Moviepark vielleicht sogar, wo es so Souvenirs gab, die man dann personalisieren kann, wie so ein Schlüsselanhänger, die dann da irgendwie angefertigt worden sind, wo ich mir dachte, so, das ist aber eigentlich ganz cool und krass, dass man das jetzt so machen kann und dass man wirklich ein, in Anführungszeichen, persönliches Produkt daraus bekommt.
Ja.
Ich glaube aber, wie du schon sagtest, das Ende der Fahnenstange ist da noch nicht erreicht, aber der große Wow-Moment ist aber, glaube ich, auch noch nicht da, ne?
Nee, glaube ich auch, dass der große Wow-Moment noch nicht da ist. Für mich war der Wow-Moment die Pommes, die geschmeckt haben aus dem Automaten. Nächster Schritt wäre ein Burgerautomat oder irgendwie sowas, habe ich jetzt auch schon gesehen. Mein Pizza-Automaten gibt es viele,
Ja,
sind
sehr
sehr
viele.
verbreitet in
Ja.
Frankreich. Warum, weiß ich nicht. Aber da arbeitest du dann natürlich immer mit, musst du Pizza erstmal kaufen und packst dann da rein und dann wird die von 3 Minuten dann aufgebacken oder was auch immer oder 5. Bei den Pommes war es so, du konntest deine eigenen Pommes reinschmeißen, du kannst dein eigenes Öl verwenden. Das hat dann natürlich schon Vorteile, dass du nicht abhängig bist vom Lieferanten.
Das sind dann halt auch so diese die Krux an manchen Sachen. Ne? Dann bestellst du irgendein Gerät, bist dann aber gezwungen, vom Lieferanten alles zu nehmen und im Endeffekt am Automaten verdienen die nichts, aber das, was du natürlich dann verbrauchst am Ende des Tages, was dann halt noch mit einer gewissen Marge dann versehen wird, das ist dann schwierig. Da wird es dann, glaube ich, auch für diejenigen, die so einen Automaten haben, schwierig. Ich muss gerade dran denken, zum Thema Automaten. Mein schlimmster Automatenmoment war, als ich in Alton Towers gearbeitet habe. Da gab es im Backstage-Bereich, gibt es hier und da verschiedene Coffee Points für die Mitarbeitenden, dass man sich da mal hinsetzen kann. Und dann gab es halt an diesen Coffee Points halt auch einen Automaten, wo man sich Kaffee ziehen kann. Oder aus dem gleichen Automaten auch eine Suppe.
Suppe.
So, und das ist für mich heute noch unvorstellbar, dass aus dem gleichen Automaten Kaffee, Kakao, aber auch Suppe kommt. Und es war ein Halloween-Abend, ich war durchgefroren, ich war sehr müde. Ich dachte mir, komm, 5 Minuten hinsetzen, zieh dir mal eine Suppe. Es war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe 2 Löffel und dann ist das Ding in den Müll gewandert. Also es gibt da auch Dinge, die muss man vielleicht mal probiert haben, um zu erkennen. Das ist wieder beim Thema Jobs und Lebenslauf.
Ja,
Ausprobieren, zu erkennen, das brauche ich nicht.
verstehe ich ja.
Sascha, jetzt bist du Fan, du bist Professional, du bist Vertriebler, du bist kreativ unterwegs, du hast unglaublich viel gemacht in deinem Leben. Was würdest du jetzt Leuten mitgeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du vor 20 Jahren, die gesagt haben, geil, ich möchte was in der Branche machen. Welche 3 Tipps würdest du den Leuten mitgeben, um in der Branche Fuß zu fassen, um vielleicht auch Leute kennenzulernen oder halt sich Wissen anzueignen?
Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, erstmal Kontakte knüpfen. Kontakte, Kontakte. Nicht scheu sein, auch einfach mal auf Leute zuzugehen, weil es sind, egal welche Position er hat, ob es ein Roland Mack ist oder wer auch immer, es ist erstmal ein Mensch. Du bist ein Mensch, er ist ein Mensch. Und das muss man einfach berücksichtigen. Man braucht keine Angst haben, jemand anzusprechen, selbst wenn es vielleicht in der Sekunde nicht funktioniert, weil derjenige gerade kein Ohr hat, keine Zeit hat. Lasst euch davon nicht runterkriegen, sondern bleibt an eurem Traum dran. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Die Branche braucht solche Menschen, glaube ich, wie uns, Stefan, die einfach Lust haben, in der Branche zu arbeiten. Das zeichnet unsere Branche aus, dass wir sehr viele Fans sind, das, was es ist, aber die Leute, die mit Leidenschaft in dieser Branche arbeiten, das macht die Branche so, so liebenswert. Ich
Ja.
glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn ihr in dieser Branche arbeiten wollt und wenn ihr Interesse dran habt. Bleibt dran, sprecht die Leute an und bewirbt euch. Wir brauchen immer gute Leute, egal wer. Und fangt euren Weg an.
Das sind 3 ziemlich gute Tipps, die man, glaube ich, schnell umsetzen kann. Ansprechen, ausprobieren. Und ja, alles mitnehmen und lernen, was man halt mitnehmen kann auf dem Weg.
Genau,
Und
ja.
vielleicht auch mal einen Job machen, der dann vielleicht im ersten Moment vielleicht nicht so rosig aussieht. Vielleicht entwickelt er sich noch gut oder ihr stellt fest, war nix. Dann ist das
Ja,
auch ein Learning.
aber auch diese Erfahrung ist einfach unfassbar wertvoll für euren späteren Werdegang, einfach zu wissen, okay, es gibt doch was, was ich vielleicht nicht kann. Es gibt was, was mir vielleicht keinen Spaß macht. Also, was ist der Umkehrschluss daraus? Dafür macht euch dann das mehr Spaß. Und wenn ihr das wisst, und ich glaube, ganz wichtig ist, dass ihr, egal welchen Job ihr macht, unabhängig der Branche, dass ihr Spaß habt auf eurer Arbeit oder mit eurer Arbeit. Und wenn ihr das habt, werdet ihr auch erfolgreich werden.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Das ist ganz toll. Danke, Sascha, dafür. Wenn ihr da
Sehr
draußen mehr
gerne.
erfahren möchtet über Sascha Budde und nicht nur seinen Pommesautomaten, aber auch über alles das, was er macht für Art Engineering und über seine Person selbst, dann würde ich euch mal empfehlen, schaut doch mal in den Shownotes nach. Da ist einmal ein Link zu seinem LinkedIn-Profil, aber auch zu der Webseite Hirschberg Amusement. Da findet ihr auch alles weitere über das, was Sascha so umtreibt und was er vertreibt. Das habe ich jetzt gut auf Ringe gekriegt.
Sehr schön. Das ist eine
Sascha, ich.
schöne Hilfe, weil ich möchte gerade meine Webseite neu strukturieren und neu machen. Wenn ihr da draußen Programmierer seid und ihr habt Bock, für mich eine kleine Webseite zu machen, sprecht mich an. Ich hab Bock.
Ich hätte Bock. Das ist auch noch ein Aufruf direkt am Ende. Dann ganz lieben Dank für deine Zeit, Sascha. Und da wir jetzt kurz vor Weihnachten aufnehmen, aber die Folge 2 jetzt anders mal rauskommt, ist es jetzt komisch, dass ich jetzt sage, dir eine schöne Weihnachtszeit, aber ich sag's trotzdem. Schöne Weihnachtszeit, schöne Feiertage und schon mal einen guten Rutsch.
Stefan, vielen Dank. War mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier über mich, aber auch ein bisschen über dich zu sprechen. Von daher schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns mit Sicherheit in irgendeinem Park, Messe, wo auch immer. Ich freue mich drauf.
Und da habt ihr es. Also man, wenn man am Ball bleibt, wenn man sich interessiert, wenn man sich da reinfuchst und vor allem mit Leuten spricht da draußen, dann kommt man auch immer in neue Bereiche und entdeckt für sich vielleicht sogar noch ein Geschäftsfeld, was man dann bedienen kann. An dieser Stelle wie immer natürlich ein großes Dankeschön an Sascha Budde für seine Zeit. Und wenn ihr mehr über Sascha erfahren möchtet, Links zu seinen Firmen oder zu seiner Unternehmung findet ihr in den Shownotes. Und wie am Anfang schon erwähnt, bitte abonniert doch diesen Podcast in eurer App, gerne auch bei iTunes oder Spotify. Wenn ihr auch noch einen Daumen übrig habt, würde ich mich über eine Sternebewertung auf Spotify und iTunes ebenfalls freuen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch da draußen noch eine fantastische Zeit und bis bald.